liebe Freunde des politischen Feuilletons, herzlich willkommen zu einem neuen Text. Ich war mal wieder in der Oper, und zwar diesmal in der Götterdämmerung, dem letzten, vierten Teil des gewaltigen Opernzyklus von Richard Wagner. Der wird ja in kompletter Form im Frühjahr, im März und im April jeweils einmal in Stuttgart gezeigt. Die Götterdämmerung ist der letzte Teil und hier sind meine Eindrücke dazu. Vier ganz normale Geschichten aus dem ganz normalen Leben, das uns umgibt. Die erste: Eine Frau und ein Mann lieben sich innig und aufrichtig. Der Mann bricht zu einer Dienstreise auf, über deren Notwendigkeit man streiten kann. Dort trifft er, bereitwillig, aber ungeplant, auf eine andere Frau, verliebt sich in diese und vergisst die zuvor eben noch erneut beteuerte Liebe. Als die Betrogene die Untreue erkennt, sind sie nach Rache. Die zweite: Wer kennt nicht einen solchen Kollegen? Und die männliche Form ist hier Absicht. Ihm ging schon vorab der Ruf voraus, mit heldenhaften Fähigkeiten ausgestattet zu sein. Und tatsächlich, er bringt das Unternehmen voran, alles geht ihm locker von der Hand, Probleme räumt er mutig beiseite, erzielt traumhafte Abschlüsse. Er wird zum Liebling der Unternehmensführung, steigt auf in der Hierarchie. Das alles bleibt nicht ohne Spuren in seinem Wesen. Der schnelle Ruhm steigt ihm zu Kopf, er strotzt vor Übermut und Selbstgefallen. Sein Mangel an Demut führt zu seinem tiefen Sturz. Die dritte: Der Bildschirm flimmert und wir sehen den Bundeskanzler. Vertrauen Sie mir und meiner Regierung, sagt er, als es um tödliche Waffen geht. Wenn uns ein Plan plausibel erscheint, vertrauen wir auf die Strategie der Mächtigen. Doch wir wissen auch, die Probleme der Welt sind zu groß, als dass dieser einzelne Mensch sie alle allein kontrollieren könnte. Diejenigen, die sichtbar im Rampenlicht stehen, brauchen im Hintergrund stille Strategen, Spin-Doctors, routinierte Handwerker der Macht. Wenn dort geirrt wird, scheitert der ganze Plan. Und wer dort irrt, wird zum Sündenbock. Die vierte: Mit brachialer Wucht schlagen vermummte Männer auf die Vitrinen eines Museums ein. Sie rauben Schmuckstücke, die einzigartig sind auf dieser Welt. Sie wollen sie zersägen, einschmelzen, ihre Herkunft unkenntlich machen, damit sie verkauft werden können. Diese Männer wollen reich werden, weil sie glauben, dass Reichtum ihnen ein besseres Leben sichert. Nun sitzen sie in Handschellen vor Gericht. Es sind mindestens diese vier Geschichten, die in der Oper Götterdämmerung erzählt werden. Nichts von dem ist veraltet, was in diesem mehr als 4 Stunden andauernden Werk, zuzüglich Pausen, verhandelt wird. Dabei kommt keines der hier verwendeten Alltagsbilder in der Oper oder auch in der Stuttgarter Aufführung vor. Die Handlung der Götterdämmerung ist mitten aus unserem Leben gegriffen. Und das, obwohl der Plot in einer frühgermanischen Sagenwelt angesiedelt ist und schon vor 150 Jahren als Musiktheater zu Papier gebracht wurde. Der Ring des Nibelungen, ein Zyklus aus 4 Opernabenden, komponiert und geschrieben von Richard Wagner, ist kein leicht verdaulicher Stoff. Das gilt auch für den 4. und letzten Abend. Vereinfachung tut daher dem Verständnis der Handlung gut. Sie lässt sich in etwa so erzählen: Siegfried, der Enkel des Göttervaters Wotan und der Held des nach ihm benannten 3. Teils im Ring, ist nahezu unverletzlich, furchtlos und stürmisch verliebt in die Gottestochter Brünnhilde, die Heldin des 2. Teils mit dem Titel Die Walküre. Zudem hat Siegfried durch Raub und Mord jenen Ring erobert, der ihm Macht über Himmel und Erde und unermesslichen Reichtum verspricht, der aber allen Besitzern zuvor nur Unglück eingebracht hat. Nun bricht Siegfried zu neuen Heldentaten auf. Verwöhnt von seiner nahezu vollständigen Unverletzlichkeit, stolpert er furchtlos, selbstverliebt und tölpelhaft in eine Intrige. Er gerät mehr oder weniger zufällig in die Fänge der Herrscherklique der Giebichungen, einem germanischen Sagenvolk am Rhein. Deren Chef Gunther schmeichelt ihm, denn er sucht zur gesicherten Erbfolge eine Frau, und Siegfrieds schöne und starke Brünhilde wäre ihm da gerade recht. Gunthers Halbbruder Hagen ist loyal zu seinem Herrscher, aber strategisch kompetenter als dieser und zudem von der verwandtschaftlichen Zurücksetzung dauergekränkt. Es ergibt sich nicht mit der Frauenfrage ab, sondern strebt nach dem mächtigen Ring des Siegfried. Für beide Vorhaben hat Hagen den passenden Plan. Er veranlasst mittels eines Zaubertranks, dass Siegfried seine Brünnhilde vergisst und sich stattdessen in Gunthers Schwester verliebt. Siegfried macht begeistert mit. Wenig überraschend ist Brünnhilde über den Verrat ihres Geliebten aber empört. Sie sinnt nach Rache. Wütend liefert sie ihren treulosen Gatten dem Tod aus, indem sie Siegfrieds einzige Schwachstelle, den Ort seiner Verletzlichkeit, verrät. Hagen hatte genau das erwartet. Sein Plan geht auf. Er nutzt die erste Gelegenheit, dem Heldenleben Siegfrieds ein Ende zu setzen. Kaum ist der aber tot, geraten die in der Intrige Beteiligten in tödlichen Streit um den Ring. Ruhe kehrt erst ein, nachdem der Ring, dieser Auslöser des ganzen Ärgers, zurück in den Rhein geworfen wurde, wo er einst geraubt worden war, was die Handlung des ersten Teils, das Rheingold, gewesen ist. Am Ende der vier Abende ist also nach rund 16 Stunden Musik und Drama fast alles wieder so wie am Anfang. Eine Gesamtaufführung des Ring, wie sie für das Frühjahr in Stuttgart auf dem Spielplan steht, noch dazu weitgehend als Neuinszenierung, ist ein Großereignis, aber auch eine sichere Bank für jedes Opernhaus. Menschen fahren durch halbe Kontinente, um einen ganzen Ring zu erleben. Warum? Es ist einmal die rauschhafte Musik, die auch wie ein Zaubertrank wirkt und fast alles vergessen lässt, was man gegen Richard Wagner als Person vorbringen kann und muss. Sein unerträgliches Frauenbild, seine antisemitische Haltung, sein hochproblematischer Charakter. Und dann ist da jedes Mal neu die Frage, was machen moderne Regisseure aus diesem Stoff? Die Stuttgarter Neuinszenierung der Götterdämmerung strotzt mit vielen, auch originellen Einfällen, mit deren Hilfe die Spannung erhalten bleibt und das lange Werk immer wieder ausgesprochen unterhaltsam ist. Manche Figuren dieser halb göttlichen, halb menschlichen Sagenwelt werden so ironisch gezeichnet, dass das ganze Pathos des Textes der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Das ist einerseits gut so, denn manches, was man da mitlesen kann, ist inhaltlich schwer erträglich. Die Regie des Teams um Marco Stormann nimmt den Text und Teilen der Handlung ihre Absurdität, die ein aufgeklärter Opernbesucher trotz musikalischer Rauschbetäubung nicht ignorieren kann. In Stuttgart spottet die Regie über Wagners Heldenbegeisterung und legt doch den Kern der ganzen Werkidee erbarmungslos offen. Die selbstverliebte Dürftigkeit, mit der wir Menschen uns immer wieder aufs Neue in den ewigen Kreislauf aus Eitelkeit, Neid, Verrat, Machtstreben stürzen. Andererseits ist nicht jede Inszenierungsidee überzeugend. Allzu viel Bühnenrauch vernebelt grundlos die Szene, zu viele Gemälde werden unerklärlich hin und her getragen und ein herbeirollendes Einhorn kurz vor Schluss ist fragwürdig auf der Kitschspur zu verorten. Immerhin, auf billige Aktualisierung wird weitgehend verzichtet. Bühnenbild und Kostüme bleiben meist mystisch zeitlos. Die chaotischen Szenen des zweiten Aktes sind als mahnende Anspielung auf den Sturm des Kapitols von Washington vor 2 Jahren zu deuten, so Marco Stormann in einem Interview im Programmheft. Und wer möchte, kann auch den Einfall, dass sich die brüskierte, um ihre Liebe beraubte Brünnhilde die Haare abschneidet, als aktuellen politischen Bezug deuten. Insgesamt aber stehen die Menschen mit ihrer Gefühlswelt im Mittelpunkt dieser Interpretation. Vom Göttervater Wotan, der im Rheingold noch mächtig war, sind in der Götterdämmerung nur noch Schilderungen über seinen depressiven Zustand zu hören. Die Zügel über den Verlauf des Geschehens sind ihm längst entglitten. Damit es eine Götterdämmerung wird, soll nach dem Willen Richard Wagners, so seine Regieanweisung, zum Ende der Rhein rauschen und über seine Ufer treten, dann soll ein Flammenmeer auflodern, das nicht nur Brünnhilde und den toten Siegfried verschlingt, sondern auch die in der Ferne liegende und im Rheingold frisch bezogene Götterburg Walhall gleich mit. Wie realisiert man solches Unmögliches? Das ist die spannende Preisfrage am Ende jeder neuen Götterdämmerung. In Stuttgart hat Stormann für den Schluss wirkmächtige Bilder gefunden, die wenig mit Wagners Fantasien zu tun haben. Es ist ein Ende, das so intim wie dramatisch schön ist, dass man es hier nicht verraten darf. In einer Zeit, in der das Göttliche wenig Konjunktur hat, wird das Opernpublikum betäubt, beschwingt, hoffnungstrunken in unsere Welt entlassen, für deren weitere Ausgestaltung nur wir und keine Götter verantwortlich sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie merken, mir hat es weitgehend gefallen. Aber ich bin ja auch ein Wagnerianer, deshalb habe ich auch die anderen drei Teile alle besucht und auch darüber geschrieben. Wenn Sie mögen, können Sie bei fugpost.de nachlesen, was mir zum Rheingold, zur Walküre und zu Siegfried eingefallen ist. Vielen Dank.